ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Gute Ansätze, aber kein schlüssiges Gesamtkonzept. So lassen sich die Reaktionen von Politik und Wirtschaft auf das Sondierungspapier von Union und SPD zusammenfassen. Ökonomen sehen positive Aspekte und loben vor allem den raschen Abschluss der Gespräche. Das entspreche den Erwartungen der Wirtschaft, schnell zu einer handlungsfähigen Regierung zu kommen. Die Opposition lässt erwartungsgemäß kaum ein gutes Haar an den Vorschlägen zu Migration, Finanzen und Arbeitsmarkt.
Sie wollen es miteinander versuchen. Nach erfolgreicher Sondierung machen sich die Spitzen von Union und SPD auf den Weg zu Koalitionsverhandlungen. Es wird ein schwerer Gang. Mit den Stimmen der Grünen im alten Bundestag wollen die möglichen neuen Regierungsparteien nächsten Donnerstag das Grundgesetz ändern. Die künftige Regierung plant neue Schulden in Milliardenhöhe für Schulen, Brücken, Straßen und Sicherheit. Vieles davon hatten die Grünen in der Ampelregierung selbst gefordert. Dazu stehen sie auch weiterhin.
Aber gleichzeitig stehen wir nicht zur Verfügung, um jetzt durch Verschiebebahnhöfe und durch Schulden finanziert die Wahlversprechen von CDU und SPD umzusetzen. Dafür gehen wir nicht in die Verantwortung. Für unser Land bleiben wir dabei, gehen wir natürlich in die Verantwortung.
Verantwortung für das Land bedeutet im Moment für viele Parteien vor allem mehr Geld für die Bundeswehr. Die Verteidigungslasten Deutschlands in Europa und der NATO steigen rasant. Auch aus Sicht der FDP sind zusätzliche Schulden in dieser Situation unvermeidlich.
Wenn es allerdings darum geht, wegen neuer Mehrheiten jetzt noch schnell Schuldenpakete durchzudrücken, dann muss man juristisch hinterfragen, ob das rechtskonform ist.
Der Wahlkampf ist vorbei und Friedrich Merz hat seine zentralen Versprechen gebrochen, wirft ihm die AfD vor. Eine Verfassungsänderung jetzt noch schnell zur Abstimmung zu stellen, hält sie für gesetzwidrig.
Hier wird nur versucht, mit dem alten Bundestag, mit den alten Mehrheiten, die das Volk schon gar nicht mehr will, noch dreimal das Grundgesetz zu ändern. Also das ist gegen jede Verfassung und gegen Grundgesetz.
Grundgesetzbruch oder nicht? Damit hat sich das Bundesverfassungsgericht noch gar nicht beschäftigt. Noch ist unklar, ob entsprechende Klagen erhoben werden. Die Linken halten das Sondierungsergebnis von Union und SPD mit Blick auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt für gefährlich.
Die Menschen erwarten konkrete Lösungen für die explodierenden Mietpreise und Lebensmittelpreise, für die Kita-Krise, für das Krankenhaussterben, für den Klimawandel. Aber all diese wichtigen Themen sind Union und SPD maximal schwammige Randnotizen wert. Dieses Sondierungspapier ist sozialer Sprengstoff.
Das Ergebnis der Sondierung betrachten Gewerkschaften und Industrie deutlich milder, wenn auch aus unterschiedlichen Richtungen.
Es gibt klar positive Elemente, die Stabilisierung des Rentenniveaus, eine Perspektive zu 15 Euro Mindestlohn ab dem nächsten Jahr, mehr Tarifbindung.
Wir brauchen ein Gesamtkonzept für die Frage wirtschaftliche Erholung. Wir brauchen klare strukturelle Reformen. Wir brauchen deutliche Klarheit, was jetzt Bürokratieabbau bedeutet.
4 Tage noch. Erst dann werden Sie wissen, ob Ihre Regierungsbildung nach der Sondierung mit Koalitionsverhandlungen weitergeht.
Denn finanzieren lassen sich die Pläne von Union und SPD nur mit dem geplanten Sondervermögen für Infrastruktur und einer Lockerung der Schuldenbremse. Am Donnerstag soll also noch der alte Bundestag darüber abstimmen und für die nötige Zweidrittelmehrheit sorgen. Dann kommt es auf die Stimmen der Grünen an. Matthias Deiß in Berlin. Im Moment sieht es ja nicht so aus, als stünden die Grünen als Mehrheitsbeschaffer bereit. Wie soll da eine Einigung gelingen?
Also ob die Grünen am Ende zustimmen, ist offen, hat Parteichef Banaschak heute öffentlich mitgeteilt. Verloren ist da also noch nichts. In der jetzigen Form seien die Vorschläge von Union und SPD aber nicht zustimmungsfähig. Aus 3 Bundesländern, in denen die Grünen mitregieren und die am Ende im Bundesrat ja ebenfalls zustimmen müssen, ist Ähnliches zu hören, nämlich NRW, Baden-Württemberg und Bremen. Heißt, jetzt muss richtig verhandelt werden. Die eben erwähnten grünen Landesverbände wollen mehr Geld, als bisher für die Länder vorgesehen ist, sowie eine konkrete Zusicherung, dass das Sondervermögen am Ende auch wirklich in die Infrastruktur fließt. Und aus der Bundespartei hören wir, dass im geplanten Sondervermögen auch Investitionen für konkrete Klimaschutzprojekte festgeschrieben werden müssen. Ja, und neben fachlichen Bedenken sind dann auch noch erhebliche atmosphärische Verstimmungen auszuräumen. Denn bisher fühlen sich die Grünen nicht früh genug und auch nicht gut genug informiert und eingebunden.
Und wie geht es jetzt weiter?
Ja, die Zeit drängt. Anfang der Woche soll es jetzt konkrete Verhandlungen zwischen Union, SPD und Grünen geben. Dabei dürfte Merz dann schnell konkrete Vorschläge machen, etwa für Klimaschutzprojekte, um für eine Zustimmung zu werben. Und Union und SPD werden den öffentlichen Druck auf die Grünen weiter erhöhen. In diesen Zeiten komme es nun auf staatspolitische Verantwortung an, heißt es ja immer wieder. Denn es gehe schließlich um die Sicherheit des Landes und auch die der Ukraine. Und da könnten sich die Grünen am Ende nicht verschließen.
Danke, Matthias Deiß in Berlin. Vor 3 Monaten feierte Syrien den Sturz von Machthaber Assad. Jetzt gibt es eine neue Welle der Gewalt und die fordert immer mehr Opfer. Mehr als 1000 Menschen, überwiegend Alawiten, sollen bislang ums Leben gekommen sein. Getötet von Sicherheitskräften der neuen Regierung. Die Alawiten, eine Religionsgemeinschaft, der auch Assad angehört, leben vor allem in der Küstenregion zwischen Latakia und Tartus. Sie machen etwa 10% der Bevölkerung aus.
Im Internet kursieren Videos, die die brutalen Verbrechen an der alawitischen Bevölkerung in der Küstenregion um Latakia zeigen sollen. Am Straßenrand liegen Menschen, hingerichtet. Am Vormittag äußert sich Übergangspräsident al-Sharaa beim Besuch einer Moschee in Damaskus zur Situation, ruft zu Frieden auf. Was im Land geschieht, das sind Herausforderungen, mit denen wir gerechnet haben. Wir müssen die nationale Einheit und den inneren Frieden im Land so weit wie möglich aufrechterhalten. In der syrischen Hauptstadt versammeln sich Demonstrierende gemeinsam gegen das Blutvergießen. Was in den letzten Tagen geschehen ist, ist wirklich traurig. Syrisches Blut ist für alle kostbar. Wir hatten befürchtet, dass ein solches Ereignis direkt nach dem Sturz des Regimes eintreten könnte, aber da konnten wir es noch verhindern. Am Donnerstag sollen bewaffnete Anhänger des Ex-Diktators Assad in Homs Truppen der Übergangsregierung in einen Hinterhalt gelockt und getötet haben. Daraufhin kamen islamistische Milizen zur Verstärkung in die Küstengebiete. Unter ihnen hunderte radikale Islamisten und Dschihadisten, die einen Rachefeldzug gegen Alawiten starteten, bei dem bislang mehr als 700 Zivilisten getötet wurden. Es ist ganz klar eine ethnische Säuberung. Wenn die Regierung in Damaskus wirklich auf ein neues Syrien hinarbeiten will, muss sie handeln, um diese Verstöße und Verbrechen zu stoppen. In zahlreichen Sprachnachrichten berichten uns Bewohner der Küstenregion, dass sie sich in ihren Häusern verschanzen, die Hinrichtungen auch heute tagsüber weitergingen. Sie berichten, dass ganze Familien mit ihren Kindern von Islamisten ausgelöscht wurden.
Der große Warnstreik an deutschen Flughäfen ist zwar für morgen angekündigt, aber am Hamburger Airport ging schon heute nichts mehr. Bis auf wenige Flüge am frühen Morgen fielen alle der rund 285 geplanten Abflüge und Ankünfte aus. Morgen geht es in Hamburg weiter und zusätzlich an vielen anderen Flughäfen, darunter Berlin, Frankfurt und München. Die Gewerkschaft Verdi will damit den Druck im Tarifkonflikt erhöhen.
Schnappschüsse vom Flughafen statt vom Urlaubsort. Hier in Hamburg ging heute praktisch nichts mehr. Und das ausgerechnet zum Ferienbeginn.
Oh, schon schade, ne? Man freut sich, die Koffer sind gepackt, zu Hause ist nichts, der Kühlschrank ist leer. Keiner wartet auf uns, also man hat sich schon auf den Urlaub gefreut.
Dass Verdi jetzt auf dem Sonntag im einzigen Bundesland auf einmal einen wilden Streik sozusagen macht, der nicht angekündigt war, wo alle natürlich in die Ferien starten wollen, alle sind mit Kindern hier, ist natürlich Katastrophe, ne?
Laut Hamburger Flughafen waren durch den Streik in der Flugzeugabfertigung heute etwa 40.000 Passagiere betroffen. Die Gewerkschaft verteidigt den Arbeitskampf.
In Hamburg hat die Flughafenleitung versucht, durch das Rankarren von Streikbrechern den Streik ins Leere laufen zu lassen. Und deshalb war es leider notwendig, dort den Streik vorzuziehen.
Kritik am sehr kurzfristig angekündigten Streik kommt unter anderem vom Flughafenverband. Hintergrund ist der seit Wochen laufende Tarifstreit im öffentlichen Dienst. Verdi fordert von Bund und Kommunen unter anderem 8% mehr Lohn, mindestens aber 350 Euro mehr pro Monat. Ein konkretes Angebot von Arbeitgeberseite gibt es noch nicht. Erstmal bleiben die Flieger am Boden. Ab Donnerstag wollen beide Seiten erneut verhandeln.
Meron Mendel ist Jude, Saba Nur Shema Muslima. Sie sind miteinander verheiratet. Zusammen setzt sich das Ehepaar über die Konfessionsgrenzen hinweg für mehr Verständnis, Frieden und gegen Hass ein. Dafür sind sie heute mit der Buber-Rosenzweig-Medaille geehrt worden. Sie wird seit 1968 verliehen an Menschen, die das Verständnis von Juden und Christen fördern.
Das jüdisch-muslimische Ehepaar setzt sich gemeinsam gegen Antisemitismus und Islamfeindlichkeit ein. Für ihr Engagement erhalten sie heute die Buber-Rosenzweig-Medaille im Hamburger Rathaus.
Es gibt nicht die eine jüdische Stimme, es gibt nicht die eine muslimische Stimme. Und wir brauchen umso mehr eben den Dialog, auch innerhalb der Communities und dann eben auch interreligiös.
Beide arbeiten im Bereich politische Bildung. Sie halten Vorträge, setzen sich für Demokratie und Menschenrechte ein.
Sie entwickeln Formate, die kritische und strittige Fragen so thematisieren, dass sie Polarisierung überwinden und Perspektiven für ein friedliches und demokratisches Miteinander zeigen.
Meron Mendel ist Leiter der Anne-Frank-Bildungsstätte in Frankfurt am Main. Das Paar hat unter anderem das Buch Muslimisch-Jüdisches Abendbrot geschrieben. Sie sprechen öffentlich über ihren Alltag genauso wie über den Nahostkonflikt. Eine Familie im Spannungsfeld zwischen Religionen, Kriegen und Politik. Das Paar erfährt auch Widerstand aus ihren eigenen Gemeinschaften. Vor allem, wenn es um den Krieg in Nahost geht.
Aktuell sind die öffentlichen Debatten von Polarisierung geprägt. Wir haben es jetzt im Wahlkampf erlebt, aber auch die Nahostdebatte steht dafür exemplarisch, dass ein Schwarz-Weiß-Denken dominiert.
Insofern verstehen wir unsere Arbeit als Pro-Palästina und Pro-Israel zugleich. Das provoziert manchmal, aber ich denke, wir brauchen gerade genau hinzuschauen, wo unsere Stimme fehlt, wo können wir was Positives bewirken.
Das jüdisch-muslimische Ehepaar ist damit ein gutes Beispiel für einen differenzierten Blick auf den Nahostkonflikt.
Die Kirchen in Deutschland haben in Gottesdiensten den Start der Fastenzeit eingeläutet. Die diesjährige Fastenaktion des katholischen Hilfswerks Miserior steht unter dem Motto »Auf die Würde, fertig, los«. Im Mittelpunkt stehen dabei der Einsatz für Benachteiligte, Umkehr und Besinnung. Die rund 40-tägige christliche Fastenzeit hat am Aschermittwoch begonnen und endet an Ostern. Dabei geht es laut Kirchen nicht nur darum, etwa auf Süßigkeiten oder Alkohol zu verzichten, sondern auch darum, alte Gewohnheiten zu unterbrechen und zu überdenken. Und nun zum Sport. Zum Abschluss des 25. Spieltags in der Fußball-Bundesliga haben sich Hoffenheim und Heidenheim 1:1 unentschieden getrennt. Am Nachmittag gewann Union Berlin in Frankfurt mit 2:1.
Frankfurt in Weiß geht in der 13. Minute in Führung. Torschütze ist Michy Batshuayi mit seinem ersten Treffer für die Eintracht. Sein letztes Bundesligator erzielte er im April 2018, damals noch für Borussia Dortmund. Union Berlin und Trainer Steffen Baumgart gehen mit Rückstand in die Pause. Seine Mannschaft aber wird anschließend immer besser. Der Ausgleich durch Leopold Querfeld, 62. Minute. Berlin beginnt die Partie zu drehen. Wu Yong-jong im Konter, 78. Minute. Frankfurt verteidigt schlecht und Berlin führt nun 2:1. Ein Handspiel von Berlins Danilo Doki führt dann zu einem Strafstoß für Frankfurt bereits in der Nachspielzeit. Hugo Ekitike vergibt aber die Möglichkeit zum Ausgleich. Union Berlin feiert den 3. Auswärtssieg in dieser Saison und sammelt wichtige Punkte im Abstiegskampf.
Die Tabelle, die Bayern weiter auf Platz 1, gefolgt von Leverkusen und Mainz, Frankfurt auf Rang 4. Auf Platz 13 Hoffenheim, dahinter Union Berlin. In der Abstiegszone Bochum, Kiel und Heidenheim.
Das war der Wahnsinn. Francesco Friedrich gewinnt seine 15. Weltmeisterschaft. Bei den Titelkämpfen in Lake Placid hatte der Pirnaer im 4. und letzten Lauf in Kurve 10 seinen knappen Vorsprung bereits aufgebraucht und lag hinter Johannes Lochner zurück. Dann aber schaffte Friedrich das schier Unmögliche und wurde immer schneller. Im Ziel hatte er 300 Sekunden Vorsprung. Für Lochner kaum zu fassen, denn der Berchtesgadener hatte vorgelegt. Bahnrekord im 3. Lauf und eine nahezu perfekte Fahrt im 4. reichten nur für Silber. Adam Amur sorgte als 3. für den deutschen Dreifacherfolg.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 10. März.
Aus Südwesten erreichen uns morgen Ausläufer des Tiefs über dem Ostatlantik. In den folgenden Tagen wird es dann deutschlandweit wechselhafter. Heute Nacht ist es oft klar oder leicht bewölkt. Im Südwesten und Süden ziehen im Verlauf dichte Wolken auf. Bis zu morgen bleibt es aber trocken. Am Tag gibt es dann gebietsweise Regen oder Schauer. Dagegen in der Nordhälfte nach Auflösung von Nebel nochmal viel Sonnenschein. Heute Nacht Tiefstwerte zwischen 8 und minus 4 Grad. Morgen im Allgäu und bei Seewind an der Küste 9, in der Lausitz 19 Grad. Am Dienstag mehr Wolken als Sonne und stellenweise Regen oder Schauer, am freundlichsten im Südosten. Mittwoch und Donnerstag geht es wechselhaft weiter mit vielen Wolken, wenig Sonne und gebietsweise Regen oder Schauern.
In den Tagesthemen um 22.45 Uhr mit Jesse Wellmer schauen wir, wo die schwarz-roten Koalitionsträume Begeisterung auslösen und wo nicht. Außerdem niedlich und plüschig, eine Ausstellung in Erfurt lädt zur Weltflucht ein. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.